Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, herzlich willkommen zu unserem Grundkurs des Glaubens, sagt Ihnen heute Monika Barget. Wir beschäftigen uns heute mit der Entstehung der Heiligen Schrift der Christen, genauer gesagt mit dem Neuen Testament der Bibel. Wie wurde das Neue Testament eigentlich zusammengestellt? Wer sind die Autoren? Was genau sind die Inhalte? Das ist heute die Frage, der wir näher nachgehen wollen mit Pastor Winfried Henze aus Hasum Adlum. Das Neue Testament der Christen unterscheidet sich zum Beispiel auch wesentlich vom Koran der Muslime, einem Buch, das angeblich von Gott selbst diktiert worden ist. Wenn wir die Bibel durchlesen, dann finden wir dort nicht nur einen einzigen Autor, der in seiner Lebenszeit alleine alle diese Schriften zusammengestellt hat, sondern wir stellen fest, dass die Bibel von verschiedenen Menschen, die auch namentlich genannt werden, zusammengetragen wurde. Die Hauptperson der Bibel selbst ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Erlöser, von dem aber kein einziges dieser Bücher handschriftlich verfasst worden ist. Wie genau diese verschiedenen Schriften zusammenwirken, das wollen wir heute in diesem Vortrag näher betrachten. Pfarrer Henze, grüß Gott und vielen Dank, dass Sie heute in unserem Grundkurs mit dabei sind.
Grüß Gott, gern bin ich wieder mit dabei. Ja, und nun soll es losgehen. Dann sollen wir mal erzählen, wie denn die Schriften des Neuen Testamentes entstanden sind, wieso wir an diesen Schatz gekommen sind, in dem uns so viel von Jesus Christus, unserem Heiland, erzählt wird. Ich bin kein Bibelwissenschaftler, aber ich denke, wenn man mit etwas ruhigem Überlegen und ein bisschen Einfühlungsvermögen in die Geschichte hineingeht, dann wird einem eigentlich von selbst eine ganze Menge klar. Jetzt in der österlichen Zeit, die, während wir diese Sendung aufnehmen, nun langsam zu Ende geht, in dieser Zeit wird in der Kirche oft aus der Apostelgeschichte vorgelesen. Das ist ein Text, der erzählt, wie nach der Himmelfahrt des Herrn und dem Pfingstfest in Jerusalem das Evangelium sich ausbreitet, wie die Leute reden von Christus, wie sich Gemeinden bilden, wie die Apostel losziehen in verschiedene Gegenden, verschiedene Richtungen und sogar eine erste Christenverfolgung, bei der der erste Märtyrer der Kirche Stephanus sein Glaubenszeugnis ablegt. Eine Christenverfolgung trägt dazu bei, dass das Evangelium sich ausbreitet. Es wird uns genau erzählt. Sie flüchten, manche Familien bringen sich in Sicherheit aus Jerusalem, wo es offenbar sehr hart hergeht, wo man hinter den Anhängern Jesu Christi hinterher fahndet. Es ist ja sein eigener Kreuzestod noch gar nicht allzu lange her. Und der Glaube an die Auferstehung ist zwar ungeheuer stark und breitet sich aus, aber hat eben die Mächtigen noch längst nicht erreicht. So also wird die Urgemeinde in Jerusalem unter Druck gesetzt, verfolgt und viele müssen flüchten. Kommen auch bis in große Städte, zum Beispiel nach Antiochia, das an der Südküste der heutigen Türkei liegt, oder auf die Insel Zypern. Und wie man sich vorstellen kann, werden diese Leute natürlich gefragt, warum seid ihr denn aus Jerusalem geflüchtet? Und sie erzählen, ja, weil wir verfolgt werden. Ja, warum denn? Ja, wir sind eine Gemeinde voller Begeisterung, glauben wir an Christus, den Auferstandenen, und was er getan und gelehrt hat. Ja, erzählt doch mal, was ist denn das alles gewesen? Und so weiter. Und so wird durch Mundpropaganda oder besser noch gesagt durch bloßes begeistertes Erzählen, manchmal auch durch Apostel, die direkt dazu beauftragt worden sind, der Glaube ausgebreitet. Am besten geht das natürlich immer, wird uns auch geschildert, wenn die jüdische Gemeinde an dem betreffenden Ort zusammenkommt. Interessanterweise hatte es ja durch die vielen Schicksale, die das Volk Israel erlebt hatte, auch eine große Zerstreuung von israelitischen Menschen gegeben, über das Römische Reich und weit darüber hinaus sogar noch, so dass man in allen größeren Städten und Orten des Römerreiches jüdische Gemeinden mit einer Synagoge antreffen konnte. Und das war natürlich eine großartige Ausgangsbasis für die Ausbreitung des Evangeliums. Es war nämlich üblich in solchen Synagogengemeinden, wenn der Sabbat gefeiert wurde, einen Gast, einen fremden Schriftgelehrten, wenn er sich am Ort aufhielt, einzuladen, ein paar Worte der Ermunterung oder des Glaubens an die Versammelten zu richten. Das wird uns zum Beispiel von Paulus geschildert. Der kriegt eine solche Einladung, sagt, ja, du bist doch ein Rabbi, ein Schriftgelehrter und ergreife doch mal das Wort für unsere Gemeinde. Und dann nimmt er diese Chance wahr, um von den Texten des Alten Testamentes her den Menschen zu erläutern, jetzt ist alles, was da im Alten Bunde vorbereitet worden ist, in den Schicksalen des Volkes Israel, in den Worten der Propheten, das ist jetzt in Erfüllung gegangen. Der Messias, der Erlöser ist da, Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist, und schon sind sie da und können das verkünden. Das klappt natürlich, wie schon gesagt, besonders gut in den jüdischen Gemeinden, weil man da bauen kann auf eine großartige Grundlage des Glaubens. Denn die Israeliten glaubten an den einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an den einen Gott, der sich den Menschen zuwendet, voll Erbarmen und Güte. Und sie waren mit dieser Gottesvorstellung, den religiösen Vorstellungen der Römer, Griechen, Perser oder wie sie alle heißen, haushoch überlegen. Denn die hatten einen sehr primitiven Götterglauben von allen möglichen Geschichten. Das braucht uns jetzt nicht näher zu interessieren. In dem jüdischen Glauben steckte aber auch immer die Hoffnung auf den Messias. Und daran konnten die Verkünder des Glaubens anknüpfen. Sei es, dass sie als Apostel kamen, als Schriftgelehrte das Wort ergriffen, sei es, dass sie auch nur von Mensch zu Mensch weitererzählten und auf diese Weise viele Israeliten für den Glauben an Christus gewinnen konnten. Wenn das nun passierte, gab es oft eine große Begeisterung, die auch überschwappte auf die umliegend wohnenden Leute. Also, diese jüdische Gemeinde lag ja dann meistens mitten in einer Stadt und das sprach sich rum. Da ist was Besonderes los, da entsteht eine besondere Begeisterung, sodass dann auch viele Heiden, Griechen hauptsächlich, sich für diese Botschaft interessierten und dann ebenfalls sagten, ja, erzählt uns das doch auch mal. Und dann wurden die Vorträge plötzlich öffentlich, lösten sich von der jüdischen Gemeinde und andere, die diese Tradition nicht hatten, wurden in den Glauben mit einbezogen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht wundern Sie sich, dass ich von diesen Geschichten erzähle und gar nichts zunächst sage vom Entstehen von Schriften. In der Tat, am Anfang wird das Evangelium nur mündlich verkündet, von Mensch zu Mensch, von Apostel zu Gemeinde, von Schriftgelehrten zum Zuhörerkreis, wie auch immer. Sie erzählen von Christus und dann bilden sich Gemeinden. Von Anfang an wird uns das geschildert. Schon am Pfingstfest fragen ja die Leute den Petrus, was sollen wir denn tun? Und er sagt, lasst euch taufen. Und so bilden sich durch die Taufe denn die Gemeinden überall, wo das Evangelium hingelangt ist. Die Gemeinde kommt dann regelmäßig zusammen. Sie beginnen, wie es in der Apostelgeschichte geschildert wird, in den Häusern die Eucharistie zu feiern. Es werden Älteste, wie es damals hieß, durch Handauflegung dazu bestimmt. Das ist also der Anfang des Priestertums in der Kirche. Und so kommen sie also bald auch schon am Tag der Auferstehung des Herrn, am Herrentage, regelmäßig zusammen, um die Eucharistie zu feiern. Diese Feiern haben dann einen ganz bestimmten Ablauf, der auch auf den Traditionen des jüdischen Gottesdienstes zunächst beruht. Also, da findet zunächst ein Wortgottesdienst statt. Es wird gelesen, aber man hat ja dafür nur die Texte des Alten Testamentes, also die Bücher Mose von der Geschichte Israels, von den Richtern, von den Propheten, die Psalmen, also alle diese vielen Bücher des Alten Testamentes, in denen die Glaubensüberlieferung Israels enthalten ist, auch seine Geschichte und seine Hoffnung auf den Messias. Aber nun muss man sich das mal konkret vorstellen. Die Gemeinde kommt also zusammen und ehe die Eucharistie gefeiert wird, ist ein Wortgottesdienst, wo man aus den Schriften des Alten Testamentes liest, um dann durch diese Schriften hinzuführen zu Christus.
Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, Sie hören unsere Sendung Kurs Null, heute mit Pfarrer Winfried Henze. Wir gehen der Frage nach, wie das Neue Testament eigentlich entstanden ist. Dabei unterhalten wir uns nicht über wissenschaftliche Datierungsfragen, sondern über die Geschichte, die lebendige Geschichte hinter diesen Texten, die die Geschichte der urchristlichen Gemeinden sind. Nach einer Zeit der mündlichen Überlieferung war es angesichts der wachsenden Kirche wichtig, die Berichte über das Leben Jesu niederzuschreiben und diese Texte auch Menschen zugänglich zu machen, die weit entfernt lebten. Die urchristlichen Gemeinden entwickelten auch feste Gottesdienstformen, in denen die Lesung der verschiedenen Evangelien und auch der Briefe wichtig wurden. Mehr über die Entstehung und die Verwendung dieser verschiedenen Textformen im Neuen Testament hören Sie nun im zweiten Teil des Vortrags.
Irgendwann entsteht natürlich das Bedürfnis zu sagen, ja, sagt mal, es ist ja wunderbar, wenn wir das immer aus den Texten des Alten Testamentes erzählen können, wie das alles vorbereitet worden ist. Aber es wäre ja auch schön, wenn wir nun im Gottesdienst direkt erzählen könnten, was Jesus getan und gelehrt hat. Irgendwo haben wohl mal welche angefangen, das auch niederzuschreiben. Natürlich eine entsprechende Auswahl getroffen, denn es ist ja so viel passiert im öffentlichen Leben Jesu, dass man das unmöglich alles überliefern konnte. Freilich, man darf nicht übersehen, dass die mündliche Überlieferung in damaligen Zeiten sehr viel kräftiger und sehr viel exakter war, als das in unserer Zeit möglich ist, weil die Menschen noch nicht so überschüttet waren von Nachrichten und Worten, sondern weil ein gesprochenes Wort, was weiter überliefert wurde, auch wörtlich weiter überliefert wurde, seine Gestalt dabei behielt und so über die Gemeinden hinweg ausgebreitet wurden. Also, das war ein Bedürfnis, wir möchten doch etwas mehr von Jesus hören. Nochmal zurück zu diesen Urgemeinden. Da ist also ein Apostel in einer Gemeinde gewesen, nehmen wir ein Beispiel, Paulus in der Großstadt Ephesus und hat doch das Evangelium von Jesus verkündet. Die Leute haben es mit Begeisterung aufgenommen, dann zieht er aber weiter und gründet andere Gemeinden. Unterwegs, während er also auf Reisen ist in andere Gegenden, erfährt er von seiner Gemeinde wieder durch Briefe oder Nachrichten, wie es dort zugeht. Und dann setzt er sich hin und schreibt seiner Gemeinde einen Brief. Dieser Brief hat den Sinn, er soll im Gottesdienst vorgelesen werden. Da legt er also Glaubensgedanken dar, erläutert den Glauben an Christus. Und so wie es damals üblich war, wird dieser Brief mit Freude angenommen in der Gemeinde, wird im Gottesdienst vorgelesen, vielleicht abschnittsweise, ich weiß es nicht, ähnlich wie heutzutage der Hirtenbrief eines Bischofs. Und dann darf man nicht vergessen, dass es in damaliger Zeit schon eine ganz ausgeprägte Medienkultur gibt, nämlich durch die vielen Abschreibbüros. Das waren ja oft Hafenstädte, wo auch Kontore, Handelsniederlassungen arbeiteten und so weiter, wo also das Schriftliche eine Rolle spielte. Also, wenn ein solcher Apostelbrief angekommen war, dann sprach sich das bald auch in Nachbargemeinden rum und dann hieß es, ihr habt doch einen Brief bekommen von Petrus oder von Paulus, können wir nicht davon mal eine Abschrift haben? Wir möchten das auch bei uns vorlesen. Und womöglich hat der Apostel sogar von Anfang an, während er seinen Brief an diese bestimmte Gemeinde geschrieben hat, schon im Hinterkopf gehabt, das wird sich ausbreiten. Korinth zum Beispiel ist eine Hafenstadt. Da legen Schiffe an aus allen möglichen Gegenden. Da breiten sich Nachrichten und Informationen aus. Und kein Wunder, dass man auf diese Weise auch von einer solchen Stadt aus einen solchen Brief in alle Gegenden rings ums Mittelmeer herum bald verbreiten kann. Also, so entstehen die Briefe, die von den Aposteln an die Gemeinden gerichtet werden. Bald gibt es solche Briefe, die von den Gemeinden ganz besonders hoch geschätzt werden und die bald überall in den Gemeinden verbreitet sind. Besonders die Paulusbriefe, aber auch noch andere, Petrus zum Beispiel. Das ist eine Form von Texten, die dann mehr oder weniger schnell gewissermaßen amtlich werden, wo es einfach zum guten Ton einer Gemeinde gehört, der Brief gehört dazu. Den müssen wir immer wieder mal vorlesen, der enthält so viel Wichtiges und Schönes. Und ganz interessanterweise sind sich die Gemeinden über weite Distanzen hin relativ schnell einig geworden, welche Briefe nun unbedingt zum Kanon, also das heißt zu den unbedingt notwendigen Schriften gehören, die von der Gemeinde heilig gehalten werden. So entstehen die Apostelbriefe als Texte, die im Gottesdienst vorgelesen werden können und die von Gemeinde zu Gemeinde weitergegeben werden, nicht zuletzt unter der Oberhoheit der Apostel, von denen ja die Texte zum Teil auch stammen. Wie immer das zustande gekommen ist, wer da im Einzelnen Verfasser war, wer vielleicht an dem Text noch weiter mitgearbeitet hat, was vielleicht derjenige, der den Text zunächst in Stenografie, die es auch damals gab, schon aufgenommen hat und dann noch ergänzt hat. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, können wir ziemlich auf sich beruhen lassen. Entscheidend ist, was am Ende als Text dabei herausgekommen ist. Ein interessantes Dokument, in dem der Glaube an Christus erklärt wird, und zwar mit Wärme, mit Begeisterung, manchmal mit geradezu hymnischen Texten, so dass man sie singen möchte, oder Texten, die einen gewissen amtlichen Charakter fast haben, die sich anhören wie ein offiziell vorgetragenes Glaubensbekenntnis in der Gemeinde und vielleicht sogar auch tatsächlich der Niederschlag davon sind. So also Apostelbriefe, die den Glauben erklären. Kein Wunder, dass das die Leute sehr erfreut hat. Jetzt brauchten sie nicht mehr nur aus den Schriftrollen des Alten Testamentes vorzulesen, Jesaja zum Beispiel, den Propheten, um dann zu sagen, was der damals vor so vielen Jahrhunderten gesagt hat, das ist nun in Christus in Erfüllung gegangen. Das ist ja immer noch, wie soll ich sagen, ein bisschen ein Umweg. Man muss erst weit zurückgreifen, um mit einem solchen uralten Text nachweisen zu können, dass Christus der Heiland, der Messias ist. Aber von ihm selber, was er selbst gesagt und gelehrt und getan und gelitten hat, ist ja dann direkt nicht die Rede. Das Bedürfnis also bleibt. Und so haben sich offensichtlich irgendwann, vielleicht in Palästina, vielleicht in Antiochia, wo auch immer, jedenfalls in der Urgemeinde, Leute dran gemacht, aus der mündlichen Überlieferung zusammenzustellen, was Jesus getan und gelehrt hat, was er für Gleichnisse gepredigt hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist, von ihm selber zu erzählen und ganz besonders natürlich von seinem bitteren Leiden, von seinem Kreuzestod und von seiner Auferstehung. Da gibt es nun manche Theorien, wie das vielleicht zustande gekommen ist, dass es vielleicht so eine Art Urfassung gegeben hat. Und dann haben sich aber drei, Matthäus, Markus und Lukas, dran gesetzt, um diese Texte in ihre spezielle Form zu bringen. Die stimmen in den meisten Absätzen, die sie ihrem Büchlein einverleiben, überein. Und manchmal wird gefragt, hat da der eine von dem anderen abgeschrieben oder haben sie eine gemeinsame Grundvorlage gehabt, von der sie ausgegangen sind. Das mag sein, wie es will. Das Abschreiben ist in diesem Falle sicherlich keine tadelnswerte Sache, sondern das bedeutet ja gerade, dass man zurückgreift auf die Äußerungen und Darlegungen von einem, der es kennt, der sich auskennt und der über die ganze Sache lebendig zu berichten weiß. Dabei ist interessant, dass auch diese Texte, die so entstandenen Evangelien, ganz offensichtlich geschrieben sind, schon im Hinblick auf die Gemeinden, die sich am Sonntag versammeln, um in der Eucharistiefeier auf das Wort Gottes zu hören, damit auch da direkt vorgelesen werden kann, so hat Jesus gehandelt, so hat er gelehrt, so hat er gelitten, so hat er den Triumph der Auferstehung erreicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das muss man sich also ganz konkret vorstellen. Die Evangelien sind geschrieben für die Gemeinden, damit sie dort vorgelesen werden konnten. Und sie schöpfen aus der mündlichen Überlieferung, aus all dem, was in den Jahren nach dem Pfingstfest in Jerusalem über Jesus erzählt worden ist.
Kurs Null bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Obwohl Jesus Christus selbst kein einziges Buch und keinen einzigen Brief, der uns überliefert ist, geschrieben hat, wissen wir viel über sein Leben und sein Wirken. Menschen in seiner Nachfolge haben die Geschichten, die über ihn erzählt wurden, und Worte aus seinen Predigten gesammelt und aufgeschrieben. Daraus entstand das Neue Testament. Das Neue Testament ist aber nicht einfach nur ein ganz neues Buch mit ganz neuen Inhalten, sondern speist sich auch aus der jüdischen Tradition, mit der Jesus Christus selbst groß geworden ist. Was das Neue Testament ausmacht, wie es zu seiner Niederschrift kam und wie die frühen Christen mit diesen Texten umgegangen sind, das hören Sie in der heutigen Sendung von Pfarrer Winfried Henze.
So kommen also die Texte der Evangelien aus der mündlichen Überlieferung. Sie sind sozusagen der Niederschlag davon. Es ist aufgeschrieben worden, was vorher nur mündlich verkündet worden war. Dabei ist recht interessant, was für Gemeinden die einzelnen Evangelisten vor Augen gehabt haben. Wenn zum Beispiel der Evangelist Matthäus immer wieder mal in seinen Text einflechtet, so sollte sich das Schriftwort erfüllen, und dann den Propheten Jesaja oder andere Texte zitiert, dann kann man schon ahnen, der richtet sich wohl hauptsächlich an eine Gemeinde, bei der diese Jesaja-Überlieferung lebendig war, die sich damit auskannte, also an eine jüdische Gemeinde, während ein anderer Evangelist, der in seinen Text einfügt, ja, es gibt diese Bräuche im Judentum, sie waschen ihre Krüge und so weiter, und erzählt da plötzlich etwas zur Erläuterung jüdischen Brauchtums. Das ist natürlich an eine Gemeinde gerichtet, die nicht aus Juden besteht. Denen brauchte man das nicht zu erklären. Oder wo jedenfalls die Mehrheit sich aus Heidenchristen zusammensetzte, die nicht übers Judentum, sondern direkt zu Christus gekommen waren. So kann man also an den Evangelien schon einiges erkennen, was wie die Evangelisten sich eingestellt haben, um das Evangelium, die Botschaft von Christus, den feiernden Gemeinden zu verdeutlichen. Auch hier derselbe Prozess, es wird immer mehr abgeschrieben, es wird immer mehr verbreitet, immer mehr Gemeinden bekommen diese Texte in die Hand und immer deutlicher wird, welche Texte man nun wirklich als klassisch ansieht. Es entsteht eine große Gemeinsamkeit und es dauert gar nicht allzu lange, bis diese Texte gewissermaßen ihre klassische Fassung gefunden haben und man sagen kann, diese drei Evangelien gehören dazu. Später ist noch das Evangelium des Evangelisten Johannes dazu gekommen. Ist heutzutage wieder umstritten, wann das entstanden ist. Zeitlang hat man es auf eine Zeit um das Jahr 100 oder noch später geschoben. Neuerdings gibt es wieder Forschungen, die es viel weiter zurückverlegen. Auch das kann offen bleiben. Es ist entstanden aus der mündlichen Überlieferung, aber jetzt mit einer neuen Zielsetzung, theologische Gedanken den Menschen nahe zu bringen. Das, was in den anderen drei Evangelien vielleicht so deutlich noch nicht geworden ist, über Christus, den Sohn Gottes, ihn, der das Wort ist, das der Vater an uns richtet und so weiter, also einen mehr theologischen Text in einer bestimmten Theologie geformt, das ist das Johannesevangelium. So dass man schon im Neuen Testament auch unterschiedliche Zugänge findet zu Christus, dem Heiland und Erlöser. Die Menschen werden zu ihm hingeführt durch diese Texte. Jetzt haben wir, liebe Hörerinnen und Hörer, schon mehrere verschiedene Gattungen von Texten des Neuen Testamentes kennengelernt. Zuerst sprachen wir von den Apostelbriefen, zwischendrin von dem Bericht über die Ausbreitung des Evangeliums unmittelbar nach Christus, nach dem Pfingstfest in Jerusalem, die Apostelgeschichte. Dann sprachen wir von der Entstehung der drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, und dann dem nachgezogenen Evangelium des Evangelisten Johannes. Schließlich gibt es noch eine letzte Schrift, die geheime Offenbarung des heiligen Evangelisten Johannes. Das ist nun eine ganz seltsame Schrift. Die spricht in einer Symbolsprache, zum Teil geschöpft aus der Symbolik, die sich schon im Alten Testament beim Propheten Ezechiel findet. Und offenbar hat es zu dieser Zeit, als die ersten Christenverfolgungen auch schon einsetzten, eine Art, na, man kann vielleicht sogar sagen, Mode gegeben, in solchen verschlüsselten und geheimnisvollen, bilderreichen Darlegungen das Evangelium oder den Trost seiner Botschaft zu vermitteln. Und so ist diese Apokalypse, diese geheime Offenbarung des heiligen Evangelisten Johannes geschrieben worden, um Gemeinden in der Verfolgung zu trösten, um ihnen klarzumachen, wenn auch dieses gewaltige, mächtige römische Reich angesetzt hat, euch zu vernichten, ihr seid stärker, der wahre Herr ist Christus der Herr, er hat den Satan besiegt. Und das wird dann in unzähligen, manchmal auch schwer erklärbaren Bildern den Leuten dargelegt. Vermutlich haben das damals die Gemeinden viel direkter und lebendiger verstanden, als wir das heute tun. Wir müssen uns heute in Acht nehmen, dass wir nicht aus der geheimen Offenbarung des heiligen Evangelisten Johannes alles Mögliche herauslesen und dabei mehr unsere Fantasie spielen lassen. Damals ist das ein Trostbuch gewesen. In dieser merkwürdigen Sprache haben die Menschen sich aber verstanden und haben es als Trost empfunden. Christus ist der wahre Sieger in all diesen interessanten Symbolen und Darlegungen, die in der Apokalypse stehen. Jetzt haben wir also die Schriften des Neuen Testamentes zusammen. Die Apostelbriefe, die vier Evangelien, die Apostelgeschichte und die geheime Offenbarung des heiligen Evangelisten Johannes. Vielleicht werden Sie mich jetzt fragen, ja, da haben Sie uns nun genau erzählt, wie Leute sich hingesetzt haben und haben etwas aufgeschrieben. Wieso ist das denn Heilige Schrift? Die Kirche lehrt doch, dass das inspiriert worden ist, also vom Heiligen Geist eingegeben. Das widerspricht sich nicht. Die Schriften des Neuen Testamentes und natürlich auch die des Alten Testamentes, die Schriften der Bibel sind von Verfassern mit ihrem Verstand, mit ihrer Einsicht, mit ihrem Glauben und auch mit ihrer Art der Darstellung niedergeschrieben worden. Das sind also lebendige Verfasser, wie schon am Anfang der Moderation heute zu unserer Sendung angedeutet worden ist. Nicht einer, dem es gewissermaßen ins Ohr diktiert worden ist und der nur eine Art Stenograph Gottes war, sondern es sind hier Menschen vom Heiligen Geist inspiriert worden, auch ihren Verstand zu nutzen, ihre Darstellungskunst, ihre Erinnerungsgabe, um das Ganze darzustellen. So wirken also bei der Abfassung der Schriften des Neuen Testamentes der gütige Gott mit seiner Eingabe, mit den Gaben des Heiligen Geistes mit, sodass es wirklich Heilige Schrift ist, inspiriert durch den Geist Gottes eingegeben. Und andererseits ist es auch eine absolut eifrige und fleißige menschliche Arbeit von denen, die sich an diese Dinge herangemacht haben, um es zu Papier zu bringen. Noch eine Schlussbemerkung möchte ich machen, ehe wir in unsere Diskussion eintreten. Es wird manchmal gesagt, ja, im Glauben gilt ja nur das, was in der Schrift steht. Wenn das so wörtlich zu nehmen wäre, es gilt nur das, was in der Schrift steht, dann hätten die Apostel von Jesus direkt überhaupt nichts erzählen können, denn die gab es ja in der Urkirche noch gar nicht. In Wirklichkeit ist, wie wir ja eben wohl gesehen haben, die Heilige Schrift des Neuen Testamentes aus der mündlichen Verkündigung entstanden, als ihr Niederschlag. Und so gehören immer in der Kirche mündliche Verkündigung und Heilige Schrift zusammen. Natürlich ist diese Sammlung der Schriften, die nun bald das hohe Ansehen der Heiligen Schrift in der Gesamtkirche gewonnen hatten, über die Zeiten weg maßgebend geworden. Und glücklicherweise haben wir diese schönen Texte. Aber es bleibt selbstverständlich nach wie vor Aufgabe der Kirche, diese Texte zu verkünden und zu erläutern. Denn die Kirche ist es, die uns diese Texte vorlegt. So ist es von Anfang an gewesen und so wird es auch in Zukunft sein. Schön wäre es, wenn sich nun auch die Begeisterung wieder neu einstellen würde, das Buch aufzuschlagen und zu lesen, aber es zu lesen in dem Zusammenhang, in dem es entstanden ist, nämlich im Glauben der Kirche. Nicht um darin herumzuschnüffeln oder schwer verstandene Dinge sich nach eigener Fantasie zurechtzulegen, sondern so, dass uns die Texte der Heiligen Schrift lebendig im Glauben machen und wir neu inspiriert und entflammt werden, uns über den Glauben, der so schön ist und so reich, wieder neu zu freuen. Aber an der Hand der Kirche und im Zusammenhang mit ihrer Lehrverkündigung. So viel, liebe Hörerinnen und Hörer, wollte ich Ihnen heute über unser schönes Thema erklären. Wie ist es gekommen zu den Schriften des Neuen Testamentes? Vielleicht wird uns jetzt ein bisschen Musik gemacht, dass wir etwas überlegen können. Und dann bin ich gern bereit, auch auf Rückfragen unserer Moderatorin einzugehen oder auf Gegenargumente. Oder wir können uns ein bisschen über das Ganze unterhalten.
Den Weg von der mündlichen Überlieferung der Taten und Worte Jesu bis hin zur Bibel der Heiligen Schrift der Christen erklärt uns heute in der Sendung Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol Pfarrer Winfried Henze aus Hasum Adlum. Wir haben von Pfarrer Henze gehört, dass die Bibel vor allem das Zeugnis derer ist, die von Jesus Christus ganz persönlich begeistert sind. Viele Lebensberichte von Jüngern, von Nachfolgern Christi finden sich in der Bibel. Dennoch ist das Neue Testament auch das Wort Gottes und das ist kein Widerspruch, denn der Heilige Geist ist es, der die Menschen inspiriert und geleitet hat, diese Texte so aufzuschreiben, wie wir sie heute vorfinden. Pfarrer Henze hat uns auch erklärt, wie die Urkirche mit diesen Texten umgegangen ist, dass es zur Verbreitung des Christentums ganz wesentlich war, die Taten und Worte Jesu aufzuschreiben, schriftlich festzuhalten und damit auch Menschen in weiter Ferne zugänglich zu machen. Pfarrer Henze, vielen Dank, dass Sie heute in der Sendung mit dabei sind und uns über die Bibel Bescheid geben. Wir haben auch gehört, dass die Bibel auf jüdischen Wurzeln aufbaut, dass die Menschen sich von der jüdischen Offenbarung haben leiten und inspirieren lassen, um auch Jesus Christus und seine Sendung besser zu verstehen. Waren denn die Bücher des Neuen Testamentes so eine Art Fortsetzungsroman für das Alte Testament? Hat man sich bewusst am Alten Testament orientiert?
Zumindest hat man sehr stark daraus geschöpft. Ich deutete ja schon an, dass die Evangelisten gelegentlich direkt auf das Alte Testament zurückkommen und sagen, so steht es schon bei dem Propheten Jesaja und es ist überhaupt das Ganze gar nicht zu erklären ohne das Alte Testament. Das lebt in den Schriften des Neuen Testamentes überall und lebt weiter. Schließlich kann ja auch nicht die große Offenbarung Gottes, die über Jahrhunderte hinweg dem Land und Volk Israel geschenkt worden ist, nun plötzlich ausgelöscht werden. Sie wird jetzt gekrönt, weil sie zum Ziel gekommen ist in Christus, dem versprochenen Messias, dem Heiland und Erlöser. Auf diese Weise lebt natürlich in den Schriften des Neuen Testamentes viel jüdische Überlieferung weiter fort. Viel Offenbarung Gottes, die dem Volke Israel in den Propheten, aber auch in seiner eigenen Geschichte geschenkt worden ist. Und das ist schön so, denn das bedeutet ja, dass wir für die Erläuterung des Neuen Testamentes auch immer wieder zurückgreifen können auf Texte des Alten Bundes und auf diese Weise vieles noch viel tiefer und schöner verstanden werden kann.
Das Alte Testament und das Neue Testament bilden also eine Einheit, beide sind das Wort Gottes. Jetzt haben wir aber auch gehört, dass sich im Neuen Testament Textformen finden, die es so im Alten Testament gar nicht gab. Also insbesondere auch die Briefe, die vielen Briefe der Apostel an die Gemeinden, die gibt es so im Alten Testament eigentlich gar nicht. Demgegenüber wurde im Alten Testament viel Wert zum Beispiel auf Opferanweisungen und rituelle Schriften, prophetische Schriften gelegt. Was sagt das denn über die neue Religion der Christen aus, dass man auf einmal auch andere Textgattungen verwendet hat?
Ich denke, das ist einfach aus der Entwicklung und aus der Geschichte zu erklären. Es gibt immer wieder neue Formen, um wichtige und schöne und wertvolle, in diesem Falle sogar ganz entscheidend wertvolle Inhalte zu vermitteln. Von den Apostelbriefen, denke ich, habe ich ja ein bisschen eben erzählt, wie die wohl zustande gekommen sind. Da werden die Experten noch vieles zu sagen haben, vielleicht auch, wie sie verändert, redigiert worden sind und dann ihren Lauf genommen haben, durch viele Kopien in den Gemeinden verbreitet zu werden. Das ist, denke ich, ein ganz normaler Vorgang. Während es andere Formen des Alten Testamentes im Neuen Testament wiederum nicht gibt. Zum Beispiel die wunderbaren Gedichte, die es im Alten Testament gibt. Die Psalmensammlung, die nicht zuletzt wohl auch aus diesem Grunde in den Gottesdiensten der christlichen Gemeinden von Anfang an ihren Platz gehabt hat. Man konnte ja auf diesen Gebetsschatz des Alten Testamentes zurückgreifen. Bis heute sind die Psalmen ein ganz entscheidender Bestandteil des Gebetes der katholischen Kirche. In den Klöstern zum Beispiel bilden sie das, die entscheidenden Bestandteile des klösterlichen Stundengebetes aus dem Alten Testament. Es lebt also auch das Alte Testament nicht nur in der Form von Zitaten im Neuen Testament weiter, sondern es lebt auch in den Gemeinden des Neuen Bundes in der Kirche direkt weiter. Es ist auch für uns Heilige Schrift.
Das Alte Testament ist aber besonders auch für die jüdische Religion bedeutend, die ja keinen derart missionarischen Anspruch vertritt wie das Christentum. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Mose keine Briefe geschrieben hat. Also das Volk, an das er sich richten wollte, das war bei ihm. Und das Christentum breitet sich aus in die ganze Welt, möchte auch Menschen einbeziehen, die eine andere Sprache sprechen, die einer anderen Kultur angehören. Kann man das so verstehen, dass die Briefe im Neuen Testament deswegen auch so wichtig sind, weil das Christentum hinausgehen möchte in die Welt?
Ich nehme an, dass überhaupt alle Texte des Neuen Testamentes unter diesem Gedanken stehen. Christus, der sagt, geht hinaus in alle Welt und lehret alle Völker. Das hat es freilich, wenn ich Ihnen da ein bisschen widerspreche, auch im Judentum schon gegeben. Also zur Zeit Christi gibt es ja immer wieder bei den Gemeinden auch die sogenannten Gottesfürchtigen. Das heißt also Leute, die aus dem Heidentum kommen, um sich der jüdischen Gemeinde anzuschließen. Vielleicht nicht unter direkt geplanten missionarischen Dienst der Gemeinden, aber doch so, dass die jüdischen Gemeinden ausstrahlten und um sich herum oft auch einen Freundeskreis von Interessenten hatten, denen die jüdische Religion viel mehr sagte als ihr heidnischer Götterglaube oder ihre heidnische Philosophie.
Die Namen von Menschen, die über den biblischen Büchern im Alten Testament stehen, besagen meist nicht, dass die Menschen diese Bücher geschrieben haben, sondern dass sie eine zentrale Rolle spielen, also Mose zum Beispiel oder vielleicht Daniel. Wie ist das denn mit den Namen der Evangelisten? Können Sie uns nochmals erklären, inwieweit diese Menschen, diese Personen, diese Einzelpersonen tatsächlich mitgewirkt haben an der Erstellung dieser Schriften?
Ich möchte sagen, dass das so möglich ist und so möglich ist, denn ein Text entsteht nie von alleine, es muss sich jemand hinsetzen, um ihn niederzuschreiben. Und dass dabei auch andere mitwirken oder dass ein einmal niedergeschriebener Text von anderen ergänzt und redigiert wird, dass jemand einen Text vornimmt, um ihn mit neuen Akzenten zu versehen, weil er eine ganz bestimmte Hörerschaft oder Leserschaft vor Augen hat, das ist eigentlich ganz normal. Das ist am Ende, denke ich, für die Bedeutung der Heiligen Schrift eigentlich gleichgültig. Also so eisern daran festzuhalten, dass meinetwegen das Matthäusevangelium von der ersten bis zur letzten Zeile von Matthäus selber geschrieben worden ist, das, denke ich, ist für den Glauben nicht so furchtbar wichtig. Viel wichtiger ist, dass die Gemeinde als solche ihren Glauben und ihre Begeisterung am Glauben darin gefunden hat und weitergegeben hat.
Die Namen Markus, Matthäus, Johannes, aber auch Paulus verleihen diesen Texten aber eine gewisse Autorität. Sie belegen, dass diese Texte im rechten Glauben verfasst worden sind. Ist das so eine Art Gütesiegel, dass man sagt, ja, das ist ein Paulusbrief, den Brief schreiben wir Paulus zu, auch wenn er vielleicht nicht jedes Wort selber notiert hat?
Ja, das könnte man sicher sagen. Denn wenn der betreffende Bote des Glaubens über so hohes Ansehen verfügt und seine Gedanken in diesem Text sich widerspiegeln, dann ist es natürlich für das Ansehen dieses Textes und für die Wirksamkeit nicht ohne Bedeutung, wenn man sagen kann, das ist ein Paulustext oder das ist ein Matthäustext oder ein Johannestext.
Warum hat denn dieses Fortschreiben des Evangeliums irgendwann geendet? Also warum kann zum Beispiel der Heilige Vater in Rom, der ja der Nachfolger des Petrus ist, nicht einen Petrusbrief schreiben, der dann in die Bibel aufgenommen wird?
Ja, also einen Petrusbrief schreiben kann er sicher. Und das haben auch viele gemacht. Es sind sogar zur Zeit, als das Neue Testament entstand, noch viele andere Briefe geschrieben worden. Es gibt den Barnabasbrief, es gibt alle möglichen Briefe, Briefe des Ignatius von Antiochien und so weiter und so weiter. Da hat die Kirche ihre Auswahl getroffen und dieses zur Heiligen Schrift erklärt. Ja, warum das sich nicht mehr ergänzen kann, tja, da muss ich die Frage ein bisschen schuldig bleiben. Ich denke, dass es sehr viel wert ist, diese feste Tradition in der Kirche zu haben, die Sicherheit, dass man sagen kann, dieses ist der Niederschlag des Glaubens, wie er uns gegeben worden ist, bis zum Tode des letzten Apostels oder wie man immer es auch sagen mag, die Offenbarung Gottes ist uns gegeben und eine neue Heilige Schrift, die den Anspruch erheben könnte, von Gott eingesetzt zu sein und maßgebend zu sein für die Glaubensverkündigung als Heilige Schrift, das wird man nicht erwarten. Aber andererseits wissen wir doch, dass es immer weitergeht mit der Forschung und auch mit der Verkündigung, dass die Kirche aufgefordert ist, auf neue Fragen, die in der Welt entstehen, auch Antworten zu geben, dass man das Evangelium tiefer durchdringen kann, um auch noch zu neuen Glaubenseinsichten zu gelangen. Und so ist es möglich, dass ein Papst auch nach vielen Jahrhunderten noch eine Lehre zum Glaubenssatz erheben kann, die in dem Gesamtkonzept des Glaubens schon enthalten, aber noch verborgen war und jetzt erst entdeckt wird. Ob er eine neue Heilige Schrift dazu schreiben könnte, das hat die Kirche offensichtlich abgelehnt und das ist ja auch gut so. Wir haben genug zu lesen mit der Heiligen Schrift des Neuen Testamentes, so wie sie uns vorliegt und immer wieder daraus zu schöpfen. Inzwischen darf man auch nicht vergessen, dass dieses auch gilt für die von uns konfessionell getrennten Christen. Die Heilige Schrift ist ein gemeinsamer Besitz der ganzen Christenheit, jedenfalls für die große Masse der Bücher, die dazugehören. Es gibt ein paar Schriften, die nicht von allen Konfessionen akzeptiert sind, wie zum Beispiel der Jakobusbrief, der von den evangelischen Christen nur als nebenher, als Apokryph mitgeführt wird und nicht anerkannt ist als Heilige Schrift. Aber das sind Ausnahmefälle. Das Gros der Schriften des Neuen Testamentes ist allen Christen gemeinsam. Und diesen gemeinsamen Schatz zu pflegen, zu hüten und auszuschöpfen, das ist unsere große Aufgabe. Darin können wir uns auch über die Konfessionsgrenzen hinweg sogar gegenseitig bereichern. Was die evangelischen Bibelkundigen geleistet haben auf diesem Gebiet, ist ganz enorm. Und hat ganz sicher auch die Verkündigung des Glaubens in der katholischen Kirche bereichert.
Allen allen, die erst später eingeschaltet haben, nochmals willkommen bei uns hier bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. In unserer Sendung Kurs Nullen wollen wir uns mit ganz grundlegenden Fragen des Christentums beschäftigen. Heute geht es um die Entstehung der Heiligen Schrift der Christen, der Bibel und dort insbesondere um das Neue Testament. Von Pfarrer Winfried Henze haben wir heute in einem Vortrag gehört, wie es von der mündlichen Überlieferung zur Niederschrift des Neuen Testamentes kam. Alle christlichen Konfessionen speisen sich aus der Bibel, auch wenn es feine Unterschiede gibt, welche Bücher der Bibel genau als kanonisch erachtet werden. Außerdem bewerten nicht alle christlichen Gemeinden und Bekenntnisse den Stellenwert dieser heiligen Bücher gleich. Es gibt einige christliche Gemeinden, die sich ausschließlich auf biblische Überlieferungen berufen und versuchen, alle Vorschriften und Gebote der Bibel wortwörtlich zu befolgen. Die katholische Kirche demgegenüber schöpft weiterhin aus einer reichen, nicht schriftlichen Tradition. Das führt immer wieder zu Konflikten zwischen den Konfessionen und zu Missverständnissen. Wenn nun die Grundlage beider Konfessionen, aller Konfessionen, eigentlich diese bestimmte abgeschlossene Heilige Schrift ist, wie kann die katholische Kirche es dann trotzdem rechtfertigen, dass sie diese Bibel noch vertieft und auslegt durch Dogmen wie die Aufnahme Mariens in den Himmel, die unbefleckte Empfängnis?
Vielleicht sollte man, um diese Frage richtig zu beantworten, mal wieder zurückgreifen. Ich habe es vorhin, glaube ich, schon ein bisschen versucht. Nämlich, indem man mal einfach überlegt, was konnten denn die Verkünder des Glaubens vor der Niederschrift der Apostelbriefe und der Evangelien in den Gemeinden verkünden? Woraus konnten sie schöpfen? Nur aus der mündlichen Überlieferung. Und wenn sie dieses Prinzip hätten verfolgen sollen, was von solchen, wie Sie eben gesagt haben, fundamentalistischen oder sektiererischen Gruppen verfolgt wird, ja, dann könnte man ja gar nichts sagen. Da hätten sie nichts sagen können, denn die Schrift gab es noch nicht. Und es muss immer bedacht werden, dass die Heilige Schrift in der Gesamtverkündigung der Kirche ganz sicher ein entscheidendes oder das entscheidende Fundament ist, aber das nicht mit ausdrücklichen Worten jeder einzelne Satz des Glaubens darin stehen muss. Wenn das so wäre, dann würde ja die Glaubensverkündigung allein im Zitieren der Bibel bestehen. Dann wäre die Theologie die langweiligste aller Wissenschaften, weil sie nur noch wiederholen könnte, was da einmal steht. Dann dürfte man sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, was das denn bedeutet und was das in veränderten Zeiten bedeutet und was vielleicht aus Zusammenhängen der Heiligen Schrift sich neu ergeben kann, wenn man intensiv darüber nachdenkt. Es ist uns ganz gewiss durch Christus der Glaube als Ganzer gegeben worden und wie die Kirche mit Recht sagt, mit dem Tod des letzten Apostels ist die Offenbarung Jesu Christi abgeschlossen. Da kann nichts Neues mehr hinzukommen. Aber es ist uns gegeben worden als ein riesiger Berg, der erst erklettert werden muss, als eine riesige Menge von Wahrheiten und Gedanken, die erst durchdrungen werden müssen. Und aus denen auch Neues herausgefunden werden muss, wenn man sie tiefer durchdringt und wenn man sie mit den Fragestellungen jeweils neu aufbrechender Zeiten und Probleme konfrontiert. Darum wird es immer möglich sein, weil das Evangelium etwas Lebendiges ist, dass auch neue Einsichten und Gedanken aus dem Evangelium geschöpft werden können.
Nun ist es nicht nur schwierig, die Bibel in die heutige Zeit zu übertragen, weil diese Texte nun eben doch weit von unserer heutigen Lebenswelt, auch der heutigen Technik, der heutigen Gesellschaft entfernt sind, sondern es gibt auch immer wieder Schwierigkeiten, einzelne Aussagen der Bibel mit anderen in Übereinstimmung zu bringen. Also nicht alle Evangelien berichten wortwörtlich das Gleiche. Wie geht man denn mit diesen Unterschieden um? Besteht nicht die Gefahr, dass Menschen davon abgeschreckt werden, wenn sie die Bibel lesen, weil sie sagen, es gibt keine klare Linie? Wie soll ich das verstehen?
Ich denke, das, was klar und eindeutig gesagt wird in der Bibel, ist vollkommen genug. Manchmal kann man sogar sagen, dass unterschiedliche Verfasser an dem Ganzen gearbeitet haben und dass dann die ein oder andere Einzelheit Zum Beispiel bei der wunderbaren Brotvermehrung, waren das nun 5 Brote oder 7 oder was, unterschiedlich dargestellt werden. Das finde ich eigentlich ziemlich normal. Und es ist sogar sehr hoch der Kirche anzurechnen, dass sie nicht in früheren Jahrhunderten den Versuch gemacht hat, solche Texte zu harmonisieren, sondern dass sie es stehen gelassen hat. Ganz besonders interessant ist das bei der Botschaft über die Auferstehung des Herrn. Denn es ist ja wohl klar, dass eine solche umwerfende Botschaft mit Aufregung unter die Leute gebracht worden ist und dass da die Übermittler dieser Botschaft in der Begeisterung auch ihre jeweilige Sicht der ganzen Sache mitgeteilt haben. Ich möchte sogar sagen, das gehört eigentlich bei einem solchen umwerfenden Ereignis zur Normalität der Überlieferung. Deswegen finde ich es gerade gut, dass die Kirche nicht versucht hat, die Berichte über die Erscheinungen des Auferstandenen jetzt chronologisch oder was weiß ich sonst wie genauestens zu ordnen, sondern dass sie sie so stehen gelassen hat, weil daraus ja auch das jeweilige Erlebnis des Betreffenden spricht. Ich finde immer, man soll bei solchen Sachen doch das Ganze stehen lassen. Die Botschaft, die Begeisterung über die Auferstehung des Herrn, die kommt ganz eindeutig hervor. Und wenn man sich dann da mehr oder weniger pingelig an Kleinigkeiten hängt und meint nachher, die Grammatik sei wichtiger als die Glaubenslehre, dann geht man auf falschen Wegen.
Wir haben vorher auch schon über apokryphe Schriften gesprochen. Das sind also Schriften, die zum Beispiel aus dem Leben Jesu oder auch aus dem Leben Mariens berichten, die auch in der Zeit der Urkirche entstanden sind, aber eben nicht dem Kanon der Bibel, also der festgefassten Anzahl der biblischen Bücher, angehören. Warum genau wurden denn diese Bücher aussortiert? Gab es da vielleicht auch Irrlehren, die man nicht im Evangelium haben wollte?
Wahrscheinlich. Es hat ja schon von Anfang der Glaubensverkündigung an Irrlehren gegeben. Das kann man schon in den Texten der Evangelisten feststellen, wenn sie besondere Akzente setzen. Bei Johannes zum Beispiel, der sich ganz dagegen wendet, die Gestalt des Erlösers Jesus Christus so ins rein Geistige zu übertragen, wenn er sagt, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Da spürt man geradezu den kämpferischen Ton heraus, wo er sich wendet gegen Leute, die das Ganze ins rein Symbolhafte, Ungreifbare und rein Geistige hinaufschieben wollten. Also, in den Apokryphen gibt es auch eine ganze Menge Legenden. Ist ja klar, die Menschen erzählen gerne und dann ist die Kirche sehr aufgerufen, genau zu unterscheiden, was ist denn nun Heilige Schrift, die uns die Wahrheit Gottes berichtet und was sind schöne, wenn auch vielleicht erbauliche und freundschaftliche, manchmal aber auch in die Irre führende Gedanken, die von Menschen dargelegt worden sind. Die Urkirche, überhaupt auch die Zeit der Kirchenväter, jahrhundertelang hat die Kirche eigentlich gar keine Scheu gehabt, auch aus den Schriften der Apokryphen gelegentlich zu schöpfen, weil sie auch da interessante Aspekte des Glaubens entdeckt hat.
Herr Pfarrer Henze, zum Schluss noch eine ganz praktische Frage. Wenn ich nun vielleicht zum allerersten Mal in der Bibel lesen möchte, jetzt vor allem auch im Neuen Testament, womit soll ich denn anfangen? Soll ich ganz wissenschaftlich nachfragen, was ist die älteste Schrift und mit der dann beginnen? Oder gibt es da einen ganz anderen Schlüssel zu diesen Texten?
Ich würde vor allen Dingen raten, nicht einfach das Buch in die Hand zu nehmen, um dann loszulesen, sondern Kontakt zu suchen mit der Gemeinde, mit der Glaubensverkündigung der Kirche. Denn es kann zu leicht passieren, dass man sich festliest in Problemen, in unverständlichen Dingen und dann das Ganze aus den Augen verliert. Wenn ich einen praktischen Vorschlag machen soll, wie man hineinkommen könnte in das Lesen, würde ich empfehlen, als erstes die Apostelgeschichte zu lesen, wo er nämlich erzählt wird, wie das Evangelium sich ausbreitet und wo man meiner Ansicht nach auf diese Weise schon einen Schlüssel in die Hand bekommt, der einem die Tür zu den anderen Schriften öffnet.
Vielen Dank, Pfarrer Henze, auch für diesen Ratschlag. Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens heute sind wir einer ganz wesentlichen Frage nachgegangen, nämlich wie eigentlich die Heilige Schrift der Christen, die Bibel, entstanden ist. Wir haben nachgefragt, wie es von den Wanderpredigten Jesu, von der mündlichen Tradition der Christen, überhaupt zu diesem dicken Buch kommen konnte. Pfarrer Winfried Henze aus Hasum Atlum hat uns erklärt, wie die Urkirche mit diesen Schriften umgegangen ist und wie wir auch heute das Wort Gottes verstehen und lesen können. Vielen Dank nochmals an Sie, Pfarrer Henze. Wenn Sie, liebe Hörer, Interesse haben, die heutige Sendung über das Neue Testament nochmals zu Hause in Ruhe nachzuhören, dann schauen Sie doch im Internet auf die Internetseite von Radio Horeb. Auf www.horeb.org haben wir für Sie einen Podcast und einen Download der heutigen Sendung vorbereitet. Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, dann können Sie auch eine CD bestellen, und zwar unter 08323 96 75 1 20. Nochmals unsere Telefonnummer 08323 96 75 1 20. Zum Abschluss der heutigen Sendung bitten wir Pfarrer Winfried Henze noch um seinen priesterlichen Segen.
Wir danken dem gütigen Gott dafür, dass er uns durch sein heiliges Wort immer wieder neu innerlich aufbaut, uns in unseren Gedanken führt und uns immer neue Kraft schenkt, unser Leben zu meistern aus der Liebe Gottes heraus. In diesem Sinne segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank, Pfarrer Henze. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Alles Gute.